Ideen, das ist so cool, schreib die doch mal auf. Und ich dachte, ach du Scheiße, ey, ich kann doch meine Ideen nie aufschreiben. Wenn ich die aufschreibe, dann habe ich irgendwann einen Berg, der mich total belastet. Es ist ganz gut so, dass ich nur ein paar Ideen habe, die dann irgendwann so stückchenweise auch wieder verloren gehen, sonst würde ich durchdrehen und wahnsinnig werden. Und prinzipiell finde ich es total klasse, dass ich Ideen habe und so weiter, aber gleichzeitig beobachte ich, und da komme ich auch wieder zurück zum Thema, dass Menschen wie ich, die viele Ideen haben oder auch zum Teil Menschen, die so visionär unterwegs sind, irgendwie die Bock haben, was in der Zukunft zu verändern, die irgendwie das genießen, neue Dinge anzufangen, dass die sich oft einer besonderen Herausforderung stellen müssen. Die müssen sich am Ende dieser Herausforderung, müssen sich alle anderen genauso stellen. Aber ich glaube, Visionäre manchmal noch mehr. Und zwar muss ich mich, und sicherlich auch ihr alle, euch der Herausforderung stellen, manchmal am Samstag zu leben. Was meine ich damit, wenn ich davon rede, am Samstag zu leben? Und zwar, Jesus ist beispielsweise am Freitag gestorben, und am Sonntag ist er auferstanden. Aber was ist denn am Samstag? Wir lieben ja auf den Sonntag. Sonntag, da gibt's was zu feiern. Yay, Auferstehung. Voll herrlich, total schön. Und Samstag, was ist denn da? Wenn man das jetzt mal überträgt und den Samstag als Bild verwendet, dann ist der Samstag irgendwie der Tag, nachdem ein Gebet gesprochen wurde. Das ist der Tag aber, bevor dieses Gebet beantwortet worden ist. Oder Samstag ist der Tag, nachdem du eine große Prophetie oder eine Berufung für dein Leben gekriegt hast, aber noch bevor du an dem Ort bist, wo diese Prophetie wahr wird oder diese Berufung. Samstag ist der Tag, nachdem du hingefallen bist und bevor du wieder aufgestanden bist. Samstag ist der symbolische Tag, nachdem du deine Komfortzone verlassen hast und vielleicht irgendwie was gewagt hast, aber bevor du wieder dort angekommen bist, wo du dich sicher fühlst. Samstag ist dieser blöde Tag dazwischen. Samstag ist dieser Tag von nicht mehr, aber doch auch irgendwie noch nicht. Samstag empfinde ich wie so einen Tag, in dem ich mich zwischen zwei Orten empfinde. Das ist natürlich nur symbolhaft, ne? Und meine Frage, mit der ich dich heute irgendwie so mit in diese Predigt reinnehmen will, ist die Frage so, in welcher Samstagssituation befindest du dich jetzt gerade? Wo fühlst du dich, als wärst du im nicht mehr, aber auch noch nicht irgendwie? Wo fühlst du dich so, als wärst du zwischen zwei Orten? Was ist am Samstag passiert? Am Samstag ist nichts Offensichtliches passiert. Ich finde, am Samstag passieren häufig, in diesem symbolhaften Samstag, Dinge, die irgendwie erst Jahre später wieder sichtbar wären. Samstag fühlt sich für mich so an, als wäre es wie Gottes Schweigetag manchmal. Und Samstag ist für mich der Tag für folgendes Zitat von Hermann Hesse: Geduld ist das Schwerste und das Einzigste, was zu lernen sich lohnt. Alle Natur, alles Wachstum, aller Friede, alles Gedeihen und Schöne in der Welt beruht auf Geduld, braucht Zeit, braucht Stille, braucht Vertrauen. Wie geht es dir mit diesem Zitat? Mich kann sowas richtig wütend machen. Ich habe wirklich keinen Bock auf Samstage. Samstag ist doch oft dieser beschissene Tag, sorry für diese Wortwahl, aber es fühlt sich doch, wenn wir ehrlich sind, genauso an. Kein Wort, was weniger bedeutet als, ihr wisst schon, finde ich, ist dafür passend irgendwie. Samstag weiß ich noch nicht, dass es da einen Sonntag geben wird, sondern am Samstag gibt's halt eben nur diesen blöden Samstag. Samstag ist der Tag mit der Vision, wo es einen hinzieht, aber die halt noch nie da ist. Das ist irgendwie alles, was man am Samstag sieht oder was ich an meinem Samstag sehe, sieht doch oft so aus wie, keine Ahnung, sieht nicht danach aus, als gäbe es irgendwie was Schönes. Warum also gibt es diesen beschissenen Samstag? Wieso ist Jesus nicht einfach gestorben und zack, wieder auferstanden? Warum diese scheinbare Zeitverschwendung? Warum ist ein Gott, der doch alles kann, nie irgendwie ein bisschen effektiver? Ganz ehrlich. Warum haben wir zwei Ereignisse und drei Tage? Paulus schreibt im 1. Korinther 15, Vers 3 bis 4, das erhält die Situation für mich ein bisschen. Ist ausgemacht? Nee, gut. Puh. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift. Nach der Schrift. So wie es schon im Alten Testament steht. Und ich habe mir vor einer ganzen Weile eine Predigt von John Ortberg angehört und ich fand die ganz fantastisch, weil in dieser Predigt wurde ich unter anderem darauf aufmerksam, dass das Alte Testament gefüllt ist von symbolischen Dreitagesgeschichten. Gott macht klar, schon im Alten Testament, dass er nie einfach mal aus Versehen weggepennt ist. So nach dem Motto, ey, da habe ich das Hähnchen in der Röhre vergessen, jetzt ist halt schwarz. Das passiert Gott ja nie. Sondern nach der Schrift, wie es hier in dieser Stelle im Korinther heißt, bedeutet, dieser Samstag gehörte von Anfang an zu Gottes Plan. Dein Samstag gehört von Anfang an zu Gottes Plan. Meine Samstage gehören von Anfang an zu Gottes Plan. So wenig, wie ich diese Aussage manchmal leiden kann. Gucken wir mal kurz rein. Mose, Geschichte, Mose steigt vom Berg und am dritten Tag begegnet das Volk Gott. Da steht, ich habe euch hier eine kleine Zusammenfassung, Mose stieg vom Berge zum Volk herab und heiligte sie. Und sie wuschen ihre Kleider. Und er sprach zu ihnen, seid bereit für den dritten Tag. Und keiner rührte eine Frau an. Als nun der dritte Tag kam und es Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton einer starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und es trat unten an den Berg am dritten Tag. Oder bei Esther. Als Esther hört, dass ihre Leute umgebracht werden sollen, da fastet und betet sie für 3 Tage. Und dann am dritten Tag empfängt der König sie. Da steht, so geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, dass ihr nicht esst und nicht trinkt, 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um, nach 3 Tagen. Abraham soll Isaak opfern. Und nach 3 Tagen Wanderung, nachdem dieser Mann 3 Tage gedacht hat, er läuft jetzt wohin, wo er seinen Sohn umbringen muss, sind sie da und Gott sagt, musst du doch nehmen. Mose 22, da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich 2 Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne. Am symbolischen ersten Tag gibt es das Problem und am symbolischen dritten Tag gibt es dann die Erlösung. Und dazwischen ist nichts anderes als warten. Und wenn ich von erster Tag und Problem rede, dann können es natürlich einerseits so diese ganz schmerzhaften Phasen im eigenen Leben sein, ne? Indem man irgendwie Dinge verliert, Menschen verliert, indem man Jobs verliert. Aber das können natürlich auch scheinbar schöne Dinge sein, wie zum Beispiel halt eine Prophetie, die auf irgendwas hinweist, wie vielleicht eine anstehende Hochzeit oder sowas. Oder sowas wie eine Berufung, zu was auch immer. Oder halt das Wagnis, die eigene Komfortzone zu verlassen und ein Risiko einzugehen. Ich habe das Gefühl, ich ganz besonders als Visionärin und keine Ahnung, wer von euch so die Ideenköpfe sind, die so sprühen und irgendwie was reisen wollen, dass es uns oftmals ganz besonders halt so geht, dass wir uns an diesen Samstagssituationen befinden. Und dass uns Gott ganz besonders eben ausstattet mit so einer Fähigkeit, den Sonntag sehen zu können, der aber eben noch nicht ist. Wir sehen, was er tun will. Wir sehen manchmal, keine Ahnung, wie es dir geht. Ne? Kennst du diese Situation? Du siehst jemanden, der lebt da vor sich hin und du kannst schon sehen, wo derjenige in ein paar Jahren sein wird. Und du stehst aber davor und denkst, warum kriegst du verschissen nochmal deinen Arsch nicht hoch? Ja. Aber statt eben direkt am Sonntag anzukommen und gleich sehen zu können, was Gott mit uns vorhat, müssen wir halt durch diesen Samstag durch. Und meine Frage, die ich heute mit euch noch ein bisschen beackern will, genauer ist, was machen wir denn mit unseren Samstagen? Was tun wir am Samstag? Ich sag euch jetzt ein paar Vorschläge, was man am Samstag machen kann. Manche davon sind meines Erachtens klug, manche sind eher dumm. Ich glaube, dass wir trotzdem manchmal ehrlich sein mit uns. Was ist denn gerade die Strategie, die ich fahre? Was tue ich gerade? Wie gehe ich gerade jetzt mit meinem Samstag um? Und ich glaube auch nicht, dass jede der Strategien, die ich euch jetzt nenne, zu jedem Samstag passt. Sondern ich will euch quasi wie so einen wilden Blumenstrauß präsentieren und dann könnt ihr mal gucken, wo seid ihr gerade? Müsste da vielleicht eine ganz andere Strategie noch mit von erscheinen oder so? Genau. Und dann auch euch reflektieren, die Frage zu stellen, die Strategie, die ihr gerade fahrt, ist das die, die ihr auch wirklich fahren wollt? Weil ich glaube, wir gehen manchmal Wege, wenn wir drüber nachdenken, würden wir die eigentlich gar nicht gehen, weil wir die eigentlich für nicht so sinnvoll halten. Okay, also, Strategie Nummer 1 könnte sein Pause. Ich finde, Samstage können manchmal Tage der Pause sein. Vielleicht ist es gerade Zeit für dich, Energie zu sammeln für das, was kommt. Vielleicht, so geht's mir nämlich manchmal, vielleicht schaust du mit dem Huf und denkst, oh Jesus, gleich geht's los, juhu. Und Gott sagt aber so, komm, lass uns doch erstmal ein gemütliches Käffchen trinken oder so. Sammel Kraft, sammel Zeit mit mir, sammel Verbindung mit mir und dann, wenn's Zeit ist, dann geht's los. Nach dem Motto, arbeiten können wir auch später noch. Vielleicht ist es bei dir Zeit zur Pause. Oder Strategie Nummer 2 könnte sein, verstehen. Und zwar zu verstehen, dass es mehr um Gottes Charakter geht, als um meine Situation. Das ist einer der Lernprozesse meiner letzten Jahre. Dass Gott mir beibringt zu scheinen, dass es nicht so viel um meine Situation geht, sondern um darum, wer er ist. Und dass es in diesem, ich lerne, wer er ist, ich plötzlich irgendwie mehr Frieden und mehr Ruhe und mehr Freiheit erlange. Ich meine damit sozusagen, das gelöste Problem als solches ist irgendwie klasse. Das ist schon schön, wenn die Sachen geklärt sind. Aber ich merke total, es ist so viel geiler in den Situationen, wo alles irgendwie im Chaos zu versinken scheint oder ich warte und alles dramatisch ist, ich eine Arschruhe besitze und einfach nur wissen kann, der Gott kümmert sich drum. Und zwar nicht so ein komisches, wie ich das, komme ich noch zurück, dann so ein komisches Gespieltes, sondern so ein, kennt ihr das so dieses, ach, weißt du, wo alles in dir irgendwie still und ruhig und entspannt ist. Weil nämlich das eine der häufigsten Aufforderungen, die Gott uns in der Bibel gibt, ist, dass er sagt, fürchte dich nicht. Wir sind berufen dazu, uns nicht zu fürchten. Hab keine Angst vor einem Leben mit unerfüllten Wünschen, sondern, Psalm 37, freu dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen, vertrau auf ihn und er wird handeln. In den Mangelmomenten meines Lebens fühlt sich so ein Vers an wie Hohn. Aber das ändert eben nichts daran, dass es trotzdem stimmt. Gott wird nicht jeden meiner Wünsche erfüllen und Gott wird nicht jeden deiner Wünsche erfüllen, 100% nee. Und einiges, was Gott tut, werde ich und wirst du niemals verstehen. Aber bei manchem Wunsch zeigt sich eben halt auch später, dass mein Wunsch gar nicht das war, was ich wirklich wollte. Zum Beispiel, ich kann ja manchmal sehr dramatisch sein, wirklich lange dramatisch den Herrn gebeten, dass ich doch endlich einen Sozialpädagogik-Studienplatz kriege. Das ist schon wieder einige Jahre her. Und ich habe jedes Mal, wenn ich die blöde Absage gekriegt habe und wieder ein halbes Jahr mich entschieden habe zu warten, habe ich gedacht, Gott, das kann doch wohl nicht sein. Ich bin doch nicht so blöde. Ich hatte schon ein Praktikum gemacht. Ich war gut darin. Alle Menschen haben mir gesagt, ich könnte das richtig gut. Ich wollte das. Und ich hatte so die Nase voll davon. Was ich aber nicht wusste, war, und das weiß ich erst jetzt, dass Sozialpädagogik nie das war, was ich machen wollte. Was ich immer machen wollte, ist das, was ich am Ende getan habe, und zwar Theologie zu studieren und Wirtschaftswissenschaften. Das ist mein Herz. Und das liebe ich. Aber das wusste ich damals noch nicht. Und ich bin Gott so dankbar, dass er mein ganzes Schreien und Schimpfen und mich ärgern und so ausgehalten hat mit mir und trotzdem mich am Ende an diesen Ort gebracht hat mit den 2 Studiengängen, die ich am Ende hatte. Oder es gab Jahre, also tatsächlich ungefähr 1,5 Jahre, in denen Gott einfach geschwiegen hat. Gott hat keinen Ton zu mir gesagt, nichts. Nicht durch einen Bibelvers gesprochen, nicht in einem Lobpreislied, mitten im Theologiestudium, nichts. Der war einfach weg. Und es war so, so schlimm. Aber das Verrückte war, dass in diesen Jahren, und das sehe ich auch erst später, Gott mein komplettes Glaubenskonstrukt, was ich zusammengebastelt hatte, einmal komplett eingerissen hat, was wirklich äußerst schlimm war, aber es am Ende quasi von Grund auf wieder aufgebaut habe. Und in dieser Phase des Wartens habe ich natürlich nicht gesehen, wo er hin wollte. In dieser Phase des Schweigens habe ich nicht gesehen, wo er hin wollte. Das Schlimme ist, dass er mit mir sogar so weit, und das ist einer meiner größten Schätze meines Lebens, Gott ist mit mir so weit gegangen, dass ich irgendwann gesagt habe, Gott, wenn du jetzt nicht antwortest, dann bin ich kein Christ mehr, weil das macht keinen Sinn. Du sagst, du bist ein redender Gott, du tust es nicht, auch dann, wenn ich so lange darauf warte, ich muss dann Konsequenzen ziehen, wenn ich ehrlich mit irgendwas in Verbindung sein will. Und Gott hat nicht geredet bis zur Deadline, also habe ich gesagt, okay, da muss ich davon ausgehen, es gibt diesen Gott nicht. Also habe ich mitten im Theologiestudium meinen Glauben an den Nagel gehängt, habe aber, weil ja Theologiestudium, habe aber festgestellt, die Theorie ist so gut und so klug, dass ich gedacht habe, ich werde einfach trotzdem weiter als Christ leben, auch wenn ich genau weiß, es gibt diesen Gott nicht. Und habe dann ungefähr ein halbes Jahr oder so quasi als nicht-christlicher Christ gelebt. Irgendwie, es war voll verrückt. Quasi nur auf Basis des akademischen Wissens, weil es so klug war. Es war mir egal, dass ich am Ende nie im Himmel lande, weil es den ja nicht geben kann und so. Aber irgendwie, es war so klug, dass ich das unbedingt wollte. Und das Witzige ist, in der Phase ist er wieder aufgetaucht. Aber erst nach ungefähr einem halben Jahr. Und das Coole dabei ist, dass ich jetzt später zurückgucken kann und ich mir niemals wieder den Vorwurf machen lassen kann irgendwie. Ich würde nur glauben, weil ich in einer religiösen Blase aufgewachsen bin, sondern ich kann mich hinstellen und kann sagen, nee, rein aus akademischen Gründen würde ich sagen, ist einfach so klug, deswegen bin ich Christ. Und es ist einer meiner größten Schätze, aber dazu musste ich halt das war richtig beschissen, es war richtig, richtig beschissen. Aber so durch, ne, so dieses, da hat mir Gott so sein Wesen offenbart und es ging mehr um ihn und wer er ist, als um das, worin ich gerade stecke oder was so schlimm ist. Ich würde total gerne rückblickend zu allen Leuten, die am Samstag ihre unerfüllten Wünsche stehen, ich habe das Gefühl, Gott sagt an diesen Tagen Folgendes zu mir. Er sagt sowas wie, vertrau mir, dass Sonntag kommt. Ja, er hält sich vielleicht nicht an deine Vorstellung eines perfekten Timings, Gott, aber der Sonntag kommt, weil Gott einfach so ist. Gott lässt dich niemals einfach sitzen. Gott sagt mir, Mittli, ich lass dich niemals einfach sitzen. Ich habe immer das Gute im Sinn. Du stehst immer im Zentrum meiner Liebe. Und ich wünsche mir, dass du meinen Charakter kennenlernst. Ich stelle mir das ein bisschen wie so einen perfekten Mathelehrer vor. Der perfekte Mathelehrer ist am Ende, wenn der Grundschüler in die Schule kommt, sagt er, komm, wir lernen jetzt mal das 1x1 und das lernen wir auswendig. Okay, dann lernen wir das 1x1 auswendig. Und irgendwann wird er aber größer und dann lernt der Mathelehrer seinem Schüler die abstrakten Konzepte der Mathematik zu verstehen, damit er in der Lage ist, den Einzelaspekt zu abstrahieren und auf ein größeres Feld an Dingen anzuwenden. Und ich merke, Gott arbeitet so mit mir. Vor ein paar Jahren habe ich 1x1 auswendig gelernt, indem ich Bücher auswendig gelernt habe, damit ich die Beste im Bibelquiz bin. Das habe ich voll wirklich gemacht. Ich bin ein Streber. Naja, jedenfalls. Und jetzt irgendwie geht er eher mit mir so die abstrakten Regeln durch. Aber es geht viel schneller, ein 1x1 zu lernen. Da setze ich mich kurz hin und pauke das und dann weiß ich das auswendig, weil so viele Aufgaben sind es. Nee. Das ist viel leichter, als so abstrakte Konzepte zu verstehen. Genau. Und da wäre meine Frage, ne? Was lehrt dich Gott gerade? Bist du gerade in so einem 1x1 Auswendiglernprozess oder bist du gerade in dem Prozess, abstrakte Dinge zu verstehen? Eine weitere Möglichkeit für einen Samstag, flehende Intensität genießen. Meine Gebete an Samstagen fühlen sich oft an wie Schweißbrennerflamme. Da rammel ich mit Gott übers Feld, hab meinen Stock in der Hand, das mach ich manchmal wirklich, schwing den rum und dann, ich bin ja ein sehr dramatischer Mensch, und muss dann meiner Dramatik Ausdruck verleihen, indem ich irgendwie meinen Körper dazu benutze und dann manchmal auch Gott wirklich anschreie oder so. Und dann ist dieser Samstag vorbei und wir haben Sonntag, die Lösung des Problems und alles ist schön. Und dann nach ein paar Wochen erwische ich mich manchmal, wie ich dann da sitze und sage, oh Gott, ich bin so lau geworden. Und da wäre ich mir bewusst, ich möchte gerne in den nächsten Samstagssituationen meines Lebens möchte ich gerne zu schätzen wissen, dass meine Gebete wie eine Schweißbrennerflamme sind und das genießen. Und dann, wenn dieser Samstag vorbei ist und meine flehenden Gebete eher sich anfühlen wie ein warmes Lagerfeuer, dann will ich auch das genießen. Also wo auch immer du gerade bist, herzliche Einladung dazu irgendwie, genieße das, was da ist. Und vielleicht ist es gerade Zeit, deine intensiven Schweißbrennergebete zu genießen. Eine andere Möglichkeit für Samstage ist verzweifeln. Es wird niemals Sonntag werden. Ja, ich denke, es braucht manchmal die Ehrlichkeit, sich das einzugestehen. Ich glaube, dass Leid, Schmerz, Trauer, die kann man ja einfach so mit Glitzer bestreuen und dann ist es irgendwie schön. Da können wir ja einfach so christliche Floskeln drüber bügeln und dann ist alles ganz herrlich. Sondern ich glaube, dass wir durch das Tal der Tränen durchlaufen müssen. Da kommen wir nicht außen rum. Und wenn du dich jetzt entscheidest, nicht durch dein Tal der Tränen durchzulaufen, dann garantiere ich dir, du wirst es mit 40, 50, 60, 70 tun. Irgendwann kommt das Ding. Oder du wirst mit so einem verkrüppelten Herzen leben. Das klingt jetzt gemein, aber Mut dazu, lauft mitten durch. Das ist scheiße, aber es ist heilsam. Und deswegen die Frage, verzweifelst du? Gibst du dich dem Glauben hin, dass niemals Sonntag wird? Baust du dein Leben auf Hoffnungslosigkeit auf? Und Achtung, diese Hoffnungslosigkeit tarnt sich auch manchmal hinter christlichen Floskeln. Komme ich auch noch zurück. Planst du dein Leben in der Erwartung, dass es Gott irgendwie doch nicht gut mit dir meinen könnte? Und das geht nämlich dann noch weiter, und das ist ebenfalls eine Strategie, die damit zusammenhängt, und zwar leugnen. Kampfoptimismus und Schönfärberei. Das kann ich saugut. Deswegen wähle ich da auch so harte Worte, weil das mich selber betrifft. Und ich glaube, ich bin dann einer von diesen Menschen, ich kann gut leugnen mit Kampfoptimismus. Und ich brauche dann manchmal so eine verbale Ohrfeige von jemandem, der mir sagt, reiß dich jetzt mal. Ich kann so leicht sagen, oh, ist doch alles gut, ist doch alles schön, irgendwie, das wird schon, Gott ist gut. Aber das Problem ist, ich habe das jahrelang, statt aus Vertrauen zu sagen, habe ich das aus Religiosität und Enttäuschung herausgesagt. Ich habe dummerweise aber nicht gewusst, wie sehr ich mich verarsche. Was ist da passiert? In der Kinderstunde hatte ich gelernt, Gott ist gut. Und man kann ihm vertrauen. Das wurde mir so oft gepredigt, dass das irgendwie, das ist in meinem Kopf gelandet und das war auch was, das war da. Und ich habe das auch, glaube ich, wirklich geglaubt, schon. Aber meine gefühlte Wirklichkeit im Alter zwischen 16 und 27 Jahren war, dass Gott zu allen anderen gut ist, außer zu mir. Wenn ich ganz ehrlich zu mir war. Gesagt habe ich das niemandem, sagt mir ja nie als ordentlicher Christ. Aber hättest du mich in meinem Schlafzimmer erwischt, dann wenn ich mal wieder heulend im Bett lag und mich dann gefragt, dann hätte ich dir genau das gesagt. Nach außen hin habe ich immer gepredigt, Gott ist gut. Gott liebt dich, Gott liebt mich. Und mein Herz war aber voll gesammelter Enttäuschung. Der Kopf hat mich sagen lassen, Gott ist gut. Aber das Herz hat es nicht gewusst. Das Herz war voller gesammelter Traurigkeit über unerwiderte Zuneigung von Männern, unerfüllten Heirats- und Kinderwünschen, über Freundschaften, die irgendwie auseinandergegangen sind, weil ich eben nicht mehr die Nummer eins war, sondern weil die Leute irgendwann geheiratet haben und dann plötzlich der Partner die Nummer eins war. Und das Dumme ist, dass daran, wie ich mein Leben gestaltet habe, wie ich meine Entscheidungen getroffen habe, dass es meine Hände gemacht haben, sozusagen symbolisch, daran habe ich mein Misstrauen irgendwann erkannt. Und dann gab es irgendwann den Punkt, da musste ich aufhören, das zu leugnen. Ich musste aufhören zu leugnen, dass da ganz viel gesammelte Enttäuschung in mir ist. Und natürlich hat es irgendwie mein Gottesbild ins Wackeln gebracht. Weil was mache ich denn plötzlich mit all den Sachen, wo ich gebetet habe und die hat aber Gott nie erhört? Plötzlich war da keine christliche Trüberbügel-Glitzerantwort mehr, sondern plötzlich war da einfach nur nichts. Da war eben kein Gott, der darauf schon geantwortet hatte und mir erklärt hatte, warum er so handelt. Aber das musste irgendwann einfach mal raus und zum Vorschein. Es hat ja nichts genutzt, das zu leugnen. Und ja, auch wieder da, das war eine schlimme Zeit, aber ich mache dir von Herzen Mut, wenn da gesammelte Enttäuschung in deinem Herzen ist und vor sich hin gammelt, dann hör auf, das zurückzuhalten, hör auf zu leugnen, sondern lass es raus. Und zwar lass es so lange raus, bis er antwortet. Nicht so lange, bis irgendjemand anders antwortet, sondern von ihm höchstpersönlich hol dir die Antwort. Und lass dich nicht mit christlichen Floskeln zufriedenstellen, sondern da ist ein Gott, der von sich sagt, er redet. Nichts anderes. Es ist inakzeptabel, christliche Floskeln darüber zu bügeln. Wirklich. Wenn da ein Gott ist, der persönlich antworten kann. Eine ganz andere spannende Sache. Harren. Das ist ein bisschen zackiger Wechsel. Und zwar, ich finde, warten hat manchmal nichts mit Passivität zu tun, sondern in der Bibel heißt es ja ganz oft, dem Herrn harren. Und zwar, da stelle ich mir Folgendes vor, der Jäger harrt in seinem Versteck. Und er pennt nie weg, sondern der hart aus und wartet, hat Augen und Ohren offen und guckte, wo ist das Tier, welches ich erlegen kann. Und auch wenn ich, also wenn ich so mich Stille widme oder so Meditation, dann sitze ich ebenfalls in einem aktivierten Wartezustand. Ich erwarte, dass Gott mit mir redet. Da gibt es ein schönes Zitat von John Ortberg, der hat gesagt, ein bisschen eine komische Übersetzung, aber warten ist nicht einfach Zeit totschlagen. Es ist ein Teil des Prozesses, durch den wir werden, als die uns Gott gedacht hat. Sind deine Sinne jetzt gerade in deinem Samstagsmoment so aktiviert, dass Gott die Chance hat, dir eine Aufgabe, eine Challenge oder eine Chance zu zeigen und zu geben? Sind deine Sinne auch am Samstag aktiviert? Oder liegst du so im Wald und wartest, dass dir die Tauben in den Mund, die gebratenen Tauben in den Mund fliegen? Das sagt meine Mutter immer. Genau. Noch eine Strategie. Versorgen. Ich versorge mich. Ich glaube, wir tragen Verantwortung dafür, auf uns gut aufzupassen in den herausfordernden Situationen unseres Lebens. Damit meine ich nicht, weil Gott auf sich warten lässt, kümmere ich mich halt selber drum. Beispiel dafür wäre Abraham. Naja, weil er kein Kind mit der Sarah gekriegt hat, schnappt er sich halt eine andere und zeugt mit der mal kurz erhalten. Manchmal muss man ja auch Gott wirklich nachhelfen, also ganz ehrlich. Nee, das meine ich nicht. Sondern ich meine, kennst du dich selbst und deine Bedürfnisse? Kannst du deine Bedürfnisse Gott gegenüber und anderen Menschen gegenüber äußern? Ich stelle mir das ein bisschen so vor, ne? Wir haben ja alle irgendwie unseren Weg mit Gott angefangen, wie eine Art Baby, ne? Und Babys neigen dazu, zu schreien. Und aufgrund des Schreins erahnen die Eltern, was es sein können, oder gehen so ein Try-and-Error-Ding durch, ne? So, Windel, Spitze, füttern, okay, ne, dann muss es was anderes sein. So, und irgendwann werden die erwachsen, und ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen schon mal erlebt habt, wo dann Kinder zu ihren Eltern kommen, dann 5 Jahre alt, ne, und irgendwie so, und dann die Eltern zu ihrem Kind sagen, du bist inzwischen 5 Jahre alt, du kannst mit mir sprechen, was möchtest du? Und ich glaube, dass Gott manchmal auch mit uns so ist. Ich merke, früher hat mir Gott das viel öfter durchgehen lassen, als ich da hing, Gott, ich brauche dich jetzt und so. Und ich habe das Gefühl, dass Gott jetzt viel häufiger zu mir sagt, was willst du, dass ich dir tue? Und so habe ich angefangen, in den heikelsten Situationen meines Lebens, gerade wenn ich Job suche oder sowas, mir die Frage zu stellen und eine Liste zu machen, auf der steht, was willst du, dass ich dir tue? Wenn Gott mich das fragen würde, ne? Und dann spreche ich mit ihm ab, einerseits, was glaube ich wirklich, wirklich ernsthaft zu brauchen, andererseits klar zu machen, welche Dinge glaube ich nur zu brauchen aus Angst. Was ist ich so zum Beispiel, bei Geld ist es manchmal ganz spannend, dass ich manchmal eine höhere Summe habe an dem, was ich brauche, aber nur aus Angst, weil ich dann schon wieder so eine Sicherheit gescheffelt habe, was, wenn Gott dann doch mich versorgt. Und damit meine ich keine Altersvorsorge, das ist ja klug, sondern so, ich ahne, ihr wisst, was ich meine. Oder Dinge, die ich mich nicht zu brauchen traue, weil ich denke, es ist zum Beispiel utopisch. Und dann mache ich diese Liste. Und es ist abgefahren, wie Gott, bei Jobs, fragt mich hinterher, ohne Quatsch, ich kann euch Geschichten erzählen von mir und meiner Mitbewohnerin, der setzt immer ihn drauf. Ich denke dann manchmal, Gott, du kannst doch so nie sein. Unfassbar, so geil. Empfehle ich euch. Oder eine weitere Sache ist, in Bezug auf Bedürfnisse. Ich empfehle dir auch beim dich selbst versorgen, identifiziere das große Problem. Mach klar, was sind die einzelnen kleinen Teilprobleme. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Zum Beispiel, ich möchte gerne einen Partner oder eine Partnerin finden. Damit verknüpft sind Teilbedürfnisse, sowas wie emotionale Nähe, finanzielle Sicherheit, Verbundenheit, gemeinsames Plan, sexuelle Nähe, Alltag teilen und so weiter. Und dann finde heraus in einem dritten Schritt, welche Versorgungsalternativen Gott heute an deinem Samstag, wo du noch auf deinen Partner oder deine Partnerin wartest, für dich hat, weil das Ding ist. Und ich habe immer, das war immer mein, ne, als ich als Langzeitsingle, ich habe immer gedacht, ich sitze wie an so einer Bushaltestelle, wo ich halt irgendwie, nee, abgeholt wäre. Naja, soll ich halt hier noch ein bisschen sitzen. Das ist aber totaler Schwachsinn, sondern dein Samstag gehört zu Gottes Plan. Du bist genau hier richtig, wo du jetzt gerade wartest. Und das muss ich auch als Langzeitsingle begreifen. Und da ist kein Gott, der dann sagt, nee, ja, du hast zwar da einen Haufen Bedürfnisse, aber da scheiße ich drauf. Also da gehe ich mit um, dann, wenn du irgendwann in der Situation bist. Sondern ich merke, dass viel öfters Gott mich fragt, was brauchst du denn? Mitli, sag mir doch mal, was du brauchst, anstatt hier an der Bushaltestelle zu stehen und zu schreien, ich will nicht heiraten, ich will nicht heiraten. Sondern was brauchst du? Und ich dann oft die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich dann Gott zum Beispiel sowas sage, wie Gott, ich brauche emotionale Nähe, ich dann feststelle, ei, da gibt's die Person und die Person und die Person, mit der kann ich emotionale Nähe teilen. Oder was ist mit finanzieller Verbundenheit? Naja, warum das nicht mit einer Freundin machen? Okay, da habe ich halt mit einer Freundin gemeinsam ein Konto aufgemacht und wir planen quasi, einen gemeinsamen Traum zu realisieren. Irgendwann. Und es fühlt sich irgendwie gut an. Und es ist schön. Du bist hier richtig. Der letzte Gedanken dazu ist Magnify. Das funktioniert leider im Deutschen nicht so gut. Deswegen habe ich es im Englischen gelassen. Und zwar, Magnify bedeutet im Englischen etwas vergrößern, quasi verherrlichen. Aber ein Magnifying Glass ist eine Lupe. Das heißt, du kannst quasi Sachen größer machen. Und da frage ich dich in deiner Situation, wo du jetzt bist, was vergrößerst du? Was machst du groß? Worum drehen sich die meisten deiner Gedanken? Was liegt unter deiner Lupe? Das ist jetzt ein Berg von Dingen. Nächste Folie bitte. Und Haufen Möglichkeiten, wahrscheinlich könnte man das noch ergänzen. Ich würde jetzt gerne mit euch gemeinsam 5 Minuten still sein. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich viele Jahre lang irgendwie immer, na klar kann Gott durch eine Predigt reden, ne? Ohne Frage. Und ich glaube schon noch, dass Gott was durch mich transportiert oder durch die Lobpreisler. Aber ich habe manchmal so viel Angst davor gehabt, was passiert, wenn ich einfach mal 5 Minuten schweige und mich dem aussetze, ob Gott quasi auch mit mir redet, auch dann, wenn da kein Katalysator zwischendrin ist. Und ich merke, ich will mich dieser Herausforderung öfters mit Menschen gemeinsam stellen, quasi auf Gott zu warten, zu harren, auszuhalten, mit euch gemeinsam, dann, wenn er vielleicht zu einigen von euch heute nicht spricht, mich gemeinsam mit denjenigen zu freuen, mit denen Gott vielleicht jetzt heute spricht und irgendwie mehr nach direktem Kontakt mit ihm auf die Suche zu gehen, weil er eben ein Gott ist, der von sich sagt, er redet. Meine Empfehlung bei 5 Minuten Stille wäre jetzt, angenommen, eure Gedanken drehen durch, weil ihr völlig überhaupt nie gewohnt seid, mit Stille umzugehen oder so. Das passiert ja manchmal. Dann finde ich, manchmal hilft so ein Satz. Mir hilft dann oft der Satz sowas wie, sei still, meine Seele, und erkenne erst Gott. Den wiederhole ich dann und sei es 5 Minuten, falls ich heute einen total unruhigen Tag habe oder so. Wenn es dir leicht fällt, heute Stille zu halten, dann empfehle ich dir so Augen, Ohren und alles, was in dir ist, so nach ihm so auszustrecken und mal zu gucken, was da ist, wirklich bewusst aufzuhören, hör auf zu denken, hör auf zu beten, hör auf mit allem, was du tust und lass uns echt so wie in dieses Versteck des Jägers uns setzen und Gott harren, stille sein, beobachten, achtsam, wo knackt's, wo knistert's, irgendwie sowas gemeinsam zu teilen. Und rückblickend, wir sind ja alle in ganz verschiedenen Phasen in unserem Leben, könnte ich mir rückblickend irgendwas ins Leben sprechen, dann würde ich sagen, egal welche Emotionen ich gerade, du gerade mit Gott verbindest, halte diese Emotion Gott so lange hin, bis er antwortet. Nur er. Und lass nicht zu, dass es irgendwas anderes ist, sondern er. Und ja, Gott spricht durch Menschen ohne Frage. Aber ich denke, wir wissen das, wenn Gott persönlich antwortet und es nicht nur eine Floskel oder ein frommer Spruch ist, den wir drüber bügeln. Genau. Ich bete. Dann bin ich einfach 5 Minuten still und dann mache ich einen Abschluss. Und dann kann die Lobpreisler einen Song spielen. Jesus, wir stehen hier, weil uns die gemeinsame Sehnsucht danach verbindet, dass du mit uns redest. Dass du mehr bist als Theorie, sondern dass du redest. Und Gott, in dieser Erwartung stehen wir hier. Und ich bete, dass du uns auf unsere ganz individuellen Arten und Weisen begegnest. Jesus, du, nur du. Amen.